Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Ex-Schwimmerin Antje Buschulte wundert sich über ihren früheren Verband und die Unruhen dort. Ex-Nationalspielerin Verena Schwers sieht die Frauen-Champions-League-Partie der Münchnerinnen gegen Chelsea und sagt vielleicht, weg mit dem Thema Super League. Das gilt aber nicht für Afrika, da lebt die Idee in der African Super League weiter, mit Unterstützung der FIFA. Auch darüber berichten wir gleich und der nächste Teil in unserer Reihe Denkfabrik rückt Irland und das Konfliktmedium Fußball in den Vordergrund. Ich freue mich drauf, hoffe Sie auch. 53 Minuten sind gespielt zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld und das Ergebnis der Halbzeit 3:0 führt Borussia Mönchengladbach, hat immer noch Bestand, inzwischen wie gesagt 53 Minuten gespielt. Das hätte ja auch irgendwie keinen Spaß gemacht, die Meisterschaft auf dem Sofa zu gewinnen, zumal nach so einem blutleeren Auftritt gegen die Mainzer gestern. Aber wenn RB Leipzig heute verloren hätte gegen den VfB Stuttgart, dann wäre das genauso gekommen für den FC Bayern München, dann wäre die 9. Meisterschaft in Serie perfekt gewesen. Hätte wenn und aber, Leipzig hat's verhindert, vorerst mit dem Sieg gegen die Schwaben. Thorsten vom Wege.
Ein 2:0 von RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart ist jetzt sicherlich kein Ergebnis, das den geneigten Fußballfan aus dem Schlaf reißt. Aber das Zustandekommen war schon ein bisschen außergewöhnlich, denn Stuttgart dezimierte sich schon nach einer Viertelstunde selbst. Ahamada sah nach einem rüden Foul an Leipzigs Haidara zu Recht glatt rot und damit spielte fortan nur noch RB. Die Mannschaft brauchte aber bis zur ersten Szene nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, um in Führung zu gehen. Bei einem Kopfball von Haidara nach Olmos Flanke war der beste Mann auf dem Platz, Stuttgarts Torwart Gregor Kobel, chancenlos, der aber hielt ansonsten in Weltklasse-Manier und sorgte entscheidend dafür, dass Leipzig nur noch per Elfmeter durch Forsberg traf. Kubbel selbst wollte seine Leistung aber nicht in den Mittelpunkt stellen.
Mit Unterzahl haben wir heute offensiv nicht wirklich viel auf die Reihe gebracht. Aber trotzdem muss man sagen, haben wir weiter gekämpft.
Und Leipzig sündigte mal wieder mit den Chancen, siegte dennoch und war vielleicht mit den Gedanken schon ein paar Tage weiter beim DFB-Pokal-Halbfinale am Freitag in Bremen. Torschütze Emil Forsberg jedenfalls klingt ein wenig danach.
Jetzt bekommen wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Wir wollten das unbedingt vor dem Spiel gegen Bremen jetzt am Freitag.
Mit dem Erfolg sind die Leipziger nur theoretisch noch von einem Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, zu verdrängen. Und die Bayern, die bei einer RB-Niederlage vorzeitig Meister geworden wären, müssen sich nun noch mindestens bis zum nächsten Spieltag gedulden.
In Liga 2 hat sich der strauchelnde Hamburger Sportverein im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga bei Jahn Regensburg noch ein 1:1 erkämpft. Greuther Fürth dagegen patzt sogar auswärts beim FC St. Pauli. Jens Gideon.
Bitterer Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Das 1:2 gegen die beste Mannschaft der Rückrunde verschärft die Situation im Aufstiegskampf noch einmal. Die Franken hatten nach der frühen St. Pauli-Führung durch Zander etliche Möglichkeiten zum Ausgleich, aber das nächste Tor schossen wieder die Hamburger, und zwar kurz nach der Pause durch Burgstaller. Danach St. Pauli auch die bessere Mannschaft und Fürth nur noch mit dem späten Anschluss durch Seguin in der 3. Minute der Nachspielzeit. Die Franken bleiben trotz der Niederlage auf dem direkten Aufstiegsplatz.
Und Sandhausen feierte auch noch einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und bezwang Hannover 96 mit 4:2. Im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League haben die Fußballerinnen des FC Bayern München gerade gegen Chelsea gespielt. Am Telefon erwische ich die frühere Nationalspielerin Verena Schwers, die ja bis letzten Sommer auch noch für die Münchnerinnen spielte und die Partie mitverfolgt hat. Guten Abend, Frau Schwers.
Hallöchen.
Hallo, war es denn ein souveräner 2:1-Erfolg?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab eine sehr starke Mannschaftsleistung gegen einen wirklich guten Gegner aus Chelsea normalerweise. Das haben sie heute leider nicht auf den Platz gebracht. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Erstmal so ein Abtasten bei der Mannschaften. Gab dann auch nicht viele Torraumszenen, aber Bayern hat schon mit der Aufstellung überrascht. Die haben dann plötzlich mit einer Fünferkette gespielt. Normalerweise spielen sie immer im 4-4-2. Ja, und da wirkte Chelsea dann natürlich überrascht und hatte eigentlich wenig Mittel dagegen. Und ja, so konnte sich dann Bayern mit dem 2:1-Sieg im Hinspiel im Halbfinale eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel schaffen. Und ja, ein Finaleinzug, der erste Finaleinzug für die Bayern-Mädels wäre auf jeden Fall möglich, ja.
Das Rückspiel ist ja in einer Woche in England. Was geben Sie Ihrem ehemaligen Team dafür mit auf den Weg?
Eigentlich genauso weitermachen. Also sie waren relativ unbeeindruckt von Chelsea und haben ihr Spiel da einfach durchgebracht. Man hat dann auch gemerkt, mit dem zweiten Tor wurden sie immer selbstbewusster. Ja, und dann haben sie es einfach souverän runtergespielt. Und deswegen, also eine super Ausgangslage für die Mädels, und das haben sie sich gut erarbeitet heute, ja.
Im anderen Halbfinale trennten sich Paris Saint-Germain und der FC Barcelona 1:1 unentschieden. Haben Sie da schon einen Eindruck gewinnen können, wer sich da Ihrer Meinung nach durchsetzen könnte?
Ja, das Spiel habe ich natürlich auch geschaut, weil ich mich natürlich weiterhin für den Frauenfußball interessiere. Und das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Da ging es tatsächlich hin und her. Da konnte man noch nicht herauskristallisieren, wer jetzt da ins Finale einziehen könnte. Also da ist es wirklich 50-50.
Hätten die Münchnerinnen einen Lieblingsgegner im Finale, wenn es denn soweit käme?
Durch das, dass man, glaube ich, letztes Jahr gegen Barcelona im Halbfinale rausgeflogen wäre, wäre das doch ein schöner Gegner, dann im Finale wieder auf Barcelona zu treffen.
Auch in der Bundesliga bleibt es ja spannend. Da trifft der VfL Wolfsburg am 9. Mai auf Spitzenreiter Bayern München, der 2 Zähler vor Wolfsburg liegt. Wie ist denn da Ihre Prognose?
Ja, genau. Da sieht es so ein bisschen anders aus. Also die Bayern haben ein paar Körner gelassen in den letzten Wochen. Gerade jetzt in der Liga hat Wolfsburg wieder so ein bisschen Futter gegeben im Meisterschaftskampf, was ich so nicht gedacht habe. Und jetzt wird es tatsächlich am Ende nochmal spannend. Und die Münchnerinnen haben im DFB-Pokal in Wolfsburg schon verloren. Klar, ein anderer Wettbewerb. Aber ja, jetzt müssen sie wieder nach Wolfsburg mit ein paar schlechteren Spielen und auch einer Niederlage gegen Hoffenheim in der Liga. Deswegen, es wird super, super spannend.
Apropos spannend, wie wird denn das Aufregerthema der Woche, die geplatzte Super League, eigentlich aktuell im Frauenfußball diskutiert?
Ja, eigentlich wird es eher belächelt, wenn man ehrlich ist. Also das Thema hatte sich ja relativ schnell wieder erledigt, aber dass es dann plötzlich so aufkam. Man hatte ja immer mal wieder von der Super League gehört, aber dass es dann wirklich so schnell ging und dass sie das irgendwie durchzwingen wollten, die großen Clubs, damit haben wir dann auch nicht gerechnet. Aber ja, es ist halt schade, weil es nicht mehr um das Spiel an sich geht, sondern immer um mehr und mehr Macht und Geld. Und ja, irgendwie macht es den Fußball auch kaputt. Aber ja, ich meine, zur Super League ist es nicht gekommen, aber im Hintergrund wurde ja dann von der UEFA diese Champions League-Reform gegründet. 2024 soll es dann 100 Spiele mehr geben und die größeren Clubs sollen da natürlich auch von profitieren. Also verfolgt eigentlich die gleichen Ziele wie die Super League und bin mal gespannt, wie man das dann wirklich umsetzt.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Eindrücke und für das kurze Gespräch. Das war hier im Deutschlandfunk Verena Schwers, die ehemalige Nationalspielerin, die letzten Sommer ja ihre Karriere in München beendet hat. Ja, diese Super League, von der wir gerade gesprochen haben, die sollte eigentlich den europäischen Fußball revolutionieren. Doch am Ende stehen die 12 Großclubs von UEFA-Präsident Schifferin als dreckiges Dutzend bezeichnet mit leeren Händen. So scheint es zumindest. Doch während eine Allianz aus Fans, Spielern, Trainern, Funktionären und Politikern die Super League verhinderten, beschloss die UEFA eine Reform der Champions League, Verena Schwers hat es gerade angedeutet, die in ihren Grundzügen der Super League gar nicht so unähnlich ist, weil sie die Interessen der europäischen Topclubs in den Vordergrund stellt. Deshalb sollte die Allianz der Super League-Gegner ihren Protest weiterführen, um den Fußball wieder spannender und weniger gewinnorientiert zu gestalten, kommentiert Klaas Riese.
Als der siegreiche König Pyrrhos I. von Epirus aus der Schlacht bei Asculum zurückkehrte, soll er gesagt haben: Wenn wir die Römer in einer weiteren Schlacht besiegen, werden wir gänzlich verloren sein. Ähnlich müssen sich Fußballfans fühlen, die aus dem 2-tägigen Fiebertraum namens Super League erwachten und nun begreifen, welche tiefgreifenden Veränderungen die UEFA während des Kampfes für die Champions League beschlossen hat. Die Gründer der Super League wollten ihre Gewinne maximieren und unternehmerische Planungssicherheit, indem sie einen Wettbewerb ohne Wettbewerb schafften, weil ihre Startplätze und ihre Einnahmen garantiert werden sollten. Mit der Champions League-Reform bekommen sie jetzt ein Turnier, das von 32 auf 36 Mannschaften aufgeblasen wird und jedem Teilnehmer 10 statt bisher 6 Spiele garantiert. Dazu gibt es für 2 Mannschaften eine Art Rettungsschirm, wenn sie einmal in der Liga keinen Qualifikationsplatz für die Königsklasse erreichen und trotzdem in der nächsten Saison wieder in der Champions League antreten dürfen. Das ist ungefähr so, als dürfte der FC Schalke 04 auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen, weil sie in der vorletzten Saison schließlich noch Vizemeister waren. Dass diese Wildcards für die Topclubs oft gebraucht werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn dank der Zahlung aus der Champions League haben sich in den meisten europäischen Ligen eh die Verhältnisse zementiert. Die Champions League-Teilnehmer sind den anderen Vereinen ihrer Ligen meist entrückt, weil die Ungleichheit auf der Einnahmenseite jedes Jahr wächst. Bayern München hat im letzten Jahr allein in der Champions League 130 Millionen Euro verdient. So hoch ist ungefähr der Marktwert des kompletten Kaders des SC Freiburg. Die UEFA, die sich in diesen Tagen als Retter des Fußballs geriert, hat den Forderungen der Großclubs in den letzten Jahren immer mehr nachgegeben. Das wurde nicht belohnt, denn hinter ihrem Rücken hat das dreckige Dutzend auf eigene Rechnung versucht, das Leistungsprinzip auszuhebeln. UEFA-Präsident Čeferin sagt, bei der Super League gehe es nur ums Geld. Bei der UEFA hingegen um die Entwicklung des Fußballs. Doch für wen wird der Fußball eigentlich entwickelt? Aktuell hauptsächlich für die Top-Clubs, denn während Deutschland, Spanien oder England gleich mehrere Startplätze für diese Königsklasse erhalten, gucken Vereine etwa aus Osteuropa seit Jahren in die Röhre und dürfen jetzt in der neu geschaffenen Conference League die Brotkrumen aus den Kassen des europäischen Fußballs einsammeln. Die UEFA könnte die Champions-League-Pläne jetzt neu verhandeln, denn die Drohkulisse der bekanntesten Clubs Europas ist zusammengebrochen. Konnten sie bisher stets drohen, dass sie einen eigenen Wettbewerb ohne den Verband starten würden, wenn die Champions League nicht nach ihren Wünschen verändert wird? So hat das Luftschloss Super League diesen Gebärden die Kraft genommen. Natürlich braucht die UEFA Europas bekannteste Vereine, um ein attraktives Turnier der Champions ausspielen lassen zu können. Aber die letzte Woche hat gezeigt, dass der Verband ein größeres Selbstbewusstsein an den Tag legen kann und sich nicht mehr am Nasenring durch die Manege führen lassen muss. Zu verdanken hat die UEFA das nicht den eigenen Kampfansagen, dass Profis aus der Super League nicht mehr an Europameisterschaften teilnehmen dürfen, sondern vor allem den Protesten von Fans, von Spielern und Trainern und dem Druck aus der Politik. Sie waren es, die klar gemacht haben, dass es keine Aushebelung des Leistungsprinzips und damit eine Vollkaskoversicherung für die Super League-Clubs geben soll. Und es waren jetzt auch Spieler wie Ilkay Gündoğan, die sich gegen eine Reform der Champions League aussprechen, die 225 Spiele statt bisher 125 vorsieht. Spieler und Trainer klagen schließlich seit Jahren über eine zu hohe Belastung der Sportler, die zu Verletzungen und Qualitätsverlusten führen. Die neue Königsklasse ignoriert diese Sorgen. Die UEFA sollte allerdings besser auf Spieler, Trainer und Fans hören und in einem Dialog den Fußball wirklich weiterentwickeln, ohne dabei nur die Gewinnmaximierung im Blick zu haben. Hierzu braucht es ein gerichtsfestes Financial Fair Play und eine breitere Verteilung der Fernsehgelder, sodass der Wettbewerb in den Ligen wieder geschützt wird und nicht nur Vereine, die Investoren aufnehmen, Chancen auf Erfolg haben. Und wenn die UEFA nicht in einen Dialog tritt, dann sollten Fans die Corona-Zeit nutzen, um sich international zusammenzuschließen und einen Protest organisieren. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Insbesondere in Deutschland haben Fans schon öfter nach diesem Prinzip gehandelt und sie können vielerorts stolz darauf sein, dass sie es geschafft haben, die 50+1-Regel zu erhalten, die die potenziellen Teilnehmer aus Deutschland nun resistenter gegen die Teilnahme an der Super League gemacht haben. So wussten der FC Bayern München und Borussia Dortmund auch stets, was die eigenen Fans von einer Super League halten und hatten Sorge, dass eine Teilnahme mit Liebesentzug bestraft worden wäre, was eine Beschädigung der eigenen Marke bedeutet hätte. Dieses Pfund sollten die Fußballfans jetzt einsetzen. Nachdem die Vereine ihre leidenschaftliche Bindung in den letzten Jahren immer wieder ausgenutzt haben, ist es jetzt Zeit, die Fußballfunktionäre mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Denn nichts fürchten die Funktionäre mehr als eine Beschädigung des eigenen Produkts. Die Corona-Krise zeigt, wie langweilig Fußballspiele ohne Zuschauer im Stadion sind. Es zeigt sich, wie sehr die emotionale Verstärkung des Spiels auf dem Rasen durch die Zuschauer auf den Tribünen den Fußball ausmacht. Mit diesem Wissen braucht es ein kollektives, gemeinschaftliches Bemühen der Fanszenen, um das Kulturgut Fußball vor dem kompletten Ausverkauf zu schützen. Jetzt ist die Öffentlichkeit für eine Auseinandersetzung da, die die Fanzusammenschlüsse schon seit Monaten führen. Im Zusammenspiel mit Spielern, Trainern und der Politik sollten die UEFA-Funktionäre dazu gebracht werden, ihre Veränderungen am Modus der Champions League zurückzunehmen. Weil sonst der Fußball zwar globales Entertainment sein könnte, die Entkopplung der Fans von den Vereinen vor Ort aber weiter voranschreiten würde und das schöne Spiel in den ewig gleichen Duellen seinen Reiz verlieren würde. Dazu muss der Protest politischer werden und der Druck auf allen Ebenen erhöht werden. Und alle Fußballliebhaber sollten hoffen, dass die Fans mit ihren Bemühungen erfolgreich sind, damit der Vergleich zum Pyrrhus-Sieg nicht mehr gezogen werden muss und das Kulturgut Fußball wieder begeistern kann mit einem Wettbewerb, bei dem man vorher nicht weiß, wer am Ende gewinnt.
Klaas Rehse kommentierte hier im Deutschlandfunk, und auch wenn die europäische Super League zumindest erst einmal jetzt gestoppt ist, die Idee einer kontinentalen Super League existiert in Afrika weiter. Dort wird seit geraumer Zeit über die Etablierung einer solchen Liga diskutiert. Mit Unterstützung übrigens der FIFA selbst. Konstantin Eckner hat sich das mal genauer angeschaut und festgestellt, die genaue Ausgestaltung der African Super League bleibt nebulös.
Im Gegensatz zu Europa, wo sich der Fußballverband UEFA zusammen mit dem Weltverband FIFA überaus deutlich gegen die Bestrebungen stellte, steckt in Afrika die FIFA selbst hinter den Plänen. Ihr mächtiger Präsident Gianni Infantino sprach schon 2019 davon, einen panafrikanischen Elitewettbewerb ins Leben zu rufen. Doch auf die Worte Infantinos folgten keine Taten. Selbst aus der FIFA war zu hören, dass kein Businessplan existiere. Dann twitterte Barbara Gonzalez, die Vorstandsvorsitzende des tansanischen Clubs Simba, im März ein Bild mit Infantino und den folgenden Worten.
Es war großartig, mit FIFA-Präsident Gianni Infantino am Rande der afrikanischen Verbandswahlen zu sprechen. Die Organisation einer African Super League mit 20 Mitgliedsvereinen ist im Gange. Wir freuen uns darauf, dass Simba SC teilnimmt.
Dieser Tweet sorgte für Verwunderung in der restlichen Fußballwelt. War die Idee einer Super League in Afrika etwa doch noch am Leben? Der ghanaische Fußballjournalist Gary Al Smith hält das Ganze noch für sehr unausgegoren.
Zunächst einmal ist Gianni Infantino ein Politiker. Er tut das, was Politiker tun, nach Dingen suchen, die sich gut anhören und diese dann durchboxen. Im Jahr 2019 muss er sich überlegt haben, dass es eine gute Idee wäre, eine African Super League zu haben. Er kennt die besonderen Probleme des afrikanischen Fußballs, also muss ihm irgendwann im Schlaf diese Idee gekommen sein. Doch genau wie wir gerade bei der European Super League und den Interviews von Florentino Perez verfolgen konnten, war auch das nicht wirklich durchdacht.
Der afrikanische Fußball ist chronisch unterfinanziert und die existierende Champions League wird vor allem von nordafrikanischen Teams dominiert. Aufgrund des logistischen Aufwands ist die Champions League sogar ein Verlustgeschäft für viele Vereine. Aber das bislang kolportierte Modell einer Super League wäre wohl ebenso kostspielig, denn die Teilnehmer sollen in den ersten 5 Jahren 20 Millionen Dollar pro Saison zahlen. Solles Jogwu, der für das Fußballportal Goal.com aus Lagos berichtet, hält das für unrealistisch.
Der afrikanische Fußball ist dominiert von Nordafrika. Man wundert sich, wie die Teilnehmerplätze vergeben werden. Lustigerweise spricht Infantino davon, dass sich Clubs einkaufen sollen. Auf den ersten Blick mag das eine nachvollziehbare Zulassungsvoraussetzung sein. Aber die Wahrheit ist, dass ich mir angesichts der Summen, von denen er spricht, recht sicher bin, dass sich das kein Club in Afrika leisten kann.
Sollten manche dennoch das Geld aufbringen, bestünde die Gefahr, dass eine kleine reiche Elite einen abgeschlossenen Wettbewerb kreiert. Ohnehin blieben viele Nationen außen vor. Die Rede ist von 20 Vereinen. Der afrikanische Fußballverband hat aber 54 Mitgliedsländer. Bedenkt man noch, dass es in Marokko, Tunesien oder Südafrika mehrere Top-Clubs gibt, so könnte die African Super League doch sehr stark dem Modell ähneln, was auch in Europa vorgeschlagen wurde. Gary Al Smith bereitet dieser Gedanke Sorge.
Die Situation im afrikanischen Fußball ist wie überall sonst auch. Die stärkeren Teams kommen aus den wirtschaftlich stärkeren Ländern. Man kann auch ein gutes Team in einem Land finden, das wirtschaftlich nicht so gut dasteht. Aber nur, wenn es von einem reichen Individuum oder einem Unternehmen finanziert wird. Doch wie wir auf der ganzen Welt gelernt haben, ist es für den Vereinsfußball gesünder, wenn Fans dahinter stehen und Anteile besitzen. Dadurch gibt es Transparenz. Ansonsten entsteht eine Situation, in der die bekannten Clubs mit der Unterstützung von Milliardären oder staatlichen Institutionen immer das meiste Geld haben werden. Deshalb ist die Idee der African Super League grundsätzlich problematisch.
Das sehen die Mächtigen des Sports gewiss anders. Und so wird die Idee von Superligen, in denen sich nur noch die Besten der Besten duellieren, auch so schnell nicht aus der Fußballwelt verschwinden.
Eine Super League in Afrika und die Frage, was hat die FIFA davon, im Beitrag von Konstantin Eckner. Die Zukunft des Fußballs, die diskutieren wir heute Abend übrigens auch im Sportgespräch. Mit dabei sind dann FC Liverpool-Fan André Völkel, Katja Kraus als Mitglied der Taskforce Zukunft Fußball der DFL und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. 19 Uhr und gleich 30 Minuten, Sie hören den Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk und in unserer DLF-Denkfabrik geht es in diesem Jahr ja um die Suche nach dem Wir. Im Sport haben wir da bereits diverse Facetten beleuchtet. Diesmal schauen wir genauer in die nordirische Hauptstadt Belfast. Dort haben Jugendliche vor kurzem mehrere Nächte hintereinander randaliert, Autos angezündet und Polizisten verletzt. Viele fühlen sich an den Nordirland-Konflikt erinnert zwischen pro-britischen Protestanten und pro-irischen Katholiken. Mehr als 3.500 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Auch der Fußball verdeutlicht die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen damals wie heute, berichtet Ronny Blaschke.
Das Nationalteam von Nordirland bestreitet Heimspiele im Windsor Park. Das Stadion liegt in einem Viertel von Belfast, in dem überwiegend Protestanten leben. In den Straßen thematisieren alte Wandmalereien die Abneigung gegen Katholiken. Ebenfalls zu Hause im Windsor Park, der Linfield Football Club. Beim nordirischen Rekordmeister galt lange ein Verbot für katholische Spieler, erzählt der Historiker Cormac Moore.
Rugby, Cricket, Hockey. In einigen Sportarten gibt es gesamtirische Nationalteams. Doch im Fußball orientieren sich Clubs und Fans an Konfessionen. Viele protestantische Anhänger der nordirischen Nationalmannschaft halten zu Großbritannien. Vor Länderspielen singen sie God Save the Queen. Katholische Nordiren meiden oft diese Atmosphäre und unterstützen das Nationalteam der Republik Irland.
Die Ursprünge für den Konflikt im Fußball liegen mehr als 100 Jahre zurück. 1916 erheben sich in Irland katholische Nationalisten gegen die langjährige Herrschaft des Vereinigten Königreiches. Ausschreitungen münden in einen Bürgerkrieg. Auch Fußballstadien dienen der Propaganda und Mobilisierung von Kämpfern. In den 1920er Jahren folgt die Teilung Irlands in einen pro-britischen Norden und in einen pro-irischen Süden. Fortan wollen zwei Fußballverbände die Insel repräsentieren, sagt Cormac Moore, der über dieses Thema ein Buch geschrieben hat.
Vor allem in Belfast waren die Spannungen allgegenwärtig. Der Fußball war eine Bühne für politische Symbole. Regelmäßig kam es bei Spielen zu Ausschreitungen. Belfast Celtic, damals der wichtigste Club der katholischen Nationalisten, zog sich aus dem Spielbetrieb zurück. Es war für sie zu gefährlich geworden.
Der Nordirland-Konflikt prägt für Jahrzehnte die Insel und eskaliert ab den späten 60er Jahren. Ausschreitungen, Attentate, Bombenangriffe. In Belfast manifestiert sich die Segregation in protestantische und katholische Viertel. Auch die Fußballclubs haben selten gemischte Anhängerschaften. In den Stadien Schlägereien, Hassgesänge, die Glorifizierung von Terror. Etliche Fans haben Verbindungen zu paramilitärischen Gruppen, berichtet der Autor Benjamin Roberts, der über die nordirische Fußballgeschichte ein Buch verfasst hat.
In den 70er Jahren bestritt Nordirland zeitweise keine Heimspiele im eigenen Stadion. Man hatte Angst, dass in Windsor Park eine Bombe explodieren könnte. Auch Anfang der 90er Jahre gab es eine Serie von Anschlägen. Und in dieser Stimmung fand 1993 in Belfast ein WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordirland und der Republik Irland statt. Selten war ein Stadion so voller Feindseligkeit.
For fellow fans.
The North have taken the lead and Windsor Park has erupted.
Es gibt immer wieder katholische Spiele im Nationalteam von Nordirland, zum Beispiel die Torwart-Ikone Pat Jennings. Doch nach dem Spiel 1993 gilt die Auswahl als Symbol für die Selbstbehauptung der Protestanten. Zu jener Zeit feiert im Süden die Nationalmannschaft der Republik Irland Erfolge, qualifiziert sich für die Weltmeisterschaften 1990 und 1994, erinnert der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling, der in Nordirland gelebt und recherchiert hat.
In dem Moment hatten die Katholiken Nordirland eine Alternative und haben sich dann viele Katholiken eben halt der Republik Irland zugewandt. Und das galt dann aber auch für Spieler in Nordirland. Das ist etwas, was den nordirischen Fußballverband dann auch später sehr verbittert hat, dass Spieler die Ausbildung in Nordirland machten, die nordirischen Nachwuchsteams auch durchliefen. In dem Moment haben sie dann für die Republik Irland votiert. Der Republik Irland hat das so eher eine Chance, auf der internationalen Bühne zu spielen.
2 years and a very long night of intense yet delicate negotiation for lasting peace in Northern Ireland.
Das Karfreitagsabkommen von 1998 befriedet die Lage, doch immer wieder tritt der Konflikt an die Oberfläche. Im Jahr 2000 wechselt der nordirische Nationalspieler Neil Lennon zu Celtic Glasgow, ein Katholik bei einem schottischen Club mit katholischen Fans. Lennon wird von Protestanten beleidigt, auch aus dem Umfeld des protestantisch geprägten Rivalen Glasgow Rangers. Lennon erhält Morddrohungen und tritt aus dem nordirischen Nationalteam zurück. Vereine in Nordirland entwickeln fortan Projekte für Versöhnung. Der Konfliktforscher David Mitchell vom Trinity College in Dublin hat diese Projekte erforscht.
Viele Organisationen, die sich für Frieden einsetzen, haben den Sport aufgegriffen, um Menschen zusammenzubringen. Der Wettkampfcharakter ist dabei nicht so wichtig. Ein Projekt aus dem Basketball nennt sich Friedensspiele. Viele Sportverbände haben Experten beauftragt. Doch die Gesellschaft ist gespalten. Jugendliche gehen in unterschiedliche Schulen. Es gibt wenige neutrale Orte, wo sie sich begegnen.
Immer wieder bemühen sich Friedensstifter in Belfast um den Bau eines neuen Stadions für die drei großen Sportarten Fußball, Rugby und Gaelic Football. Doch die Initiative scheitert. Der nordirische Fußballverband drängt mit Kampagnen und Strafen die Hassgesänge zurück. Doch weiterhin werden Symbole als Ausgrenzung wahrgenommen. Vor Fußball-Länderspielen erklingt die britische Hymne, beim auf der Insel beliebten Gaelic Football die irische Hymne. Doch es gibt Alternativen, sagt David Mitchell.
Im Rugby wurde eine neutrale Hymne geschaffen. 1995 erhielt ein Komponist den Auftrag dafür. Dieses Lied ist bis heute ein Erfolg, denn jeder kann mitsingen. Es gibt also innovative Ideen, um die trennende Symbolik zu überwinden.
Bei der Europameisterschaft 2016 scheitern Nordirland und Irland jeweils erst im Achtelfinale. Große Häme bleibt aus, stattdessen gegenseitiger Respekt. Aber die Lage bleibt fragil, wie die Ausschreitungen in Belfast in den vergangenen Wochen zeigen. Wegen Corona finden Fußballspiele in Nordirland aktuell ohne Zuschauer statt. Im Konflikt vermutlich kein Nachteil.
Das Konfliktmedium Fußball in Irland und Großbritannien hat sich Ronny Blaschke im Rahmen unserer DLF-Denkfabrik genauer angeschaut. Alle Teile dieser Serie finden sich natürlich auf deutschlandfunk.de/sport. Und unterdessen hat Embolo für Borussia Mönchengladbach die Führung erhöht auf 4:0 gegen Arminia Bielefeld. Knapp 80 Minuten sind gespielt. Andreas Tober und Lukas Dauser, das sind die beiden deutschen Turner, die sich zum Abschluss der Europameisterschaften in Basel für den harten Trainingsauftrag belohnt haben, berichtet Florian Winkler.
Andreas Tober hatte feuchte Augen. Teamkollege Lukas Dauser grinste über das ganze Gesicht. Zwei EM-Medaillen für Deutschlands Turner. Die Erwartungen waren gering, die Freude dafür umso größer. Besonders bei Tober. Dem Hannoveraner gelang bei seinem ersten Einzelfinale bei einer EM gleichzeitig die Überraschung. Silber am Reck.
Das ist unbeschreiblich, wirklich. Wenn man 10 Jahre, 12 Jahre lang immer nur als Mehrkämpfer betitelt wird und stabiler Startturner, weil man der Mannschaft natürlich helfen will, dann in einem Einzelfinale zu stehen und jetzt hier mit meiner ersten Silbermedaille bei einem großen Wettkampf. Ich kann dazu nur sagen, wenn man einen Traum hat, dran festhalten und dran arbeiten.
Davor hatte Lukas Dauser mit einer starken Übung am Barren gemeinsam mit dem Schweizer Christian Baumann Bronze geholt. Nach 2017 seinem zweiter EM-Podestplatz und der tat dem Unterhachinger richtig gut.
Es war nicht ganz einfach, aber am Ende freue ich mich umso mehr, dass es dann gereicht hat. Richtig cool. Und jetzt hier im Olympischen Jahr aufzuschlagen, bei der EM Bronze zu holen und eine gute Übung hier zu turnen, das war richtig gut. Und ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt dieses Jahr.
Rechtzeitig vor Olympia zeigte die DTB-Riege in Basel, dass international mit ihr zu rechnen ist.
Letztes Wochenende haben wir hier im Programm ausführlich über das Chaos im Deutschen Schwimmverband berichtet, das auf Führungsebene herrscht und die AthletInnen vor den Olympischen Spielen in der Vorbereitung belastet. Letzten Freitag hat der DSV weitere überraschende Personalentscheidungen bekannt gegeben. Lutz Buschko wird kommissarischer Sportdirektor, nachdem der Verband Mitte der Woche Ex-Schwimm-Ikone Michael Groß eine Absage erteilt hat. Buschko war bereits von 2008 bis 2016 verantwortlich gewesen, überraschend auch. Präsident Marco Troll reist als Teilmannschaftsleiter mit nach Tokio. Andrea Schildke hat das für uns weiter hinterfragt.
Briefe hier, Informationen da, Pressemitteilungen, unzählige Telefonate, Presseanfragen und Antworten. Was ist los im DSV? Eine generelle Antwort gibt es nicht, bis auf die vielleicht, dass zwei Gruppen das derzeitige Geschehen im Schwimmdachverband bestimmen und sich gegenseitig Vorwürfe machen. Von Geheimniskrämerei, Eigeninteressen und Unkenntnis von Strukturen sprechen und schreiben die einen. Von Macht, Rauswurf von Kritikern und Manipulation die anderen. Fakt ist, 3 der 4 Vorstandsmitglieder im Deutschen Schwimmverband sind gleichzeitig Präsidenten von Landesverbänden. DSV-Präsident Marco Troll hat dieses Amt auch im Landesverband Baden. Vizepräsident Harald Walter ist Chef des Bayerischen Landesschwimmverbandes. Vizepräsident Wolfgang Ruhpieper ist Präsident in Brandenburg. Diese Ämterhäufung ist erst seit Ende November erlaubt. Damals wählte die Mitgliederversammlung das neue Präsidium und stimmte gleichzeitig für die entsprechende Satzungsänderung. Im Dachverband sind die 18 Landesschwimmverbände also gut vertreten. Ihre Interessen bezeichnete Präsident Marco Troll im Interview mit dem Deutschlandfunk als zweite Säule.
Das Nichtschwimmer-Thema aufzunehmen, das Kinderschwimmen, also alles, was Breitensport betrifft, das wollten wir primär angehen.
So Troll vor wenigen Tagen. Der Landesschwimmverband Nordrhein-Westfalen ist der mitgliederstärkste in Deutschland. Allein auf ihn entfallen 1/3 der Stimmen in der Mitgliederversammlung, gemeinsam mit Bayern sogar die Mehrheit. NRW-Präsidentin Claudia Heckmann gehört zwar nicht dem neuen DSV-Vorstand an, Einfluss auf den Dachverband hat der mitgliederstärkste Landesverband dennoch. Der NRW-Vizepräsident ist Mitglied im DSV-Finanzausschuss und Generalsekretär Frank Rabe sitzt in der neuen Satzungskommission. Rabe hat offensichtlich das Sagen in NRW, denn er ist es, der auf unsere Anfrage an Präsidentin Claudia Heckmann die umfassenden Antworten und Ausführungen schickt. Er schreibt zur aktuellen Situation im Deutschen Schwimmverband:
Die Entwicklungen im Teilbereich Leistungssport, genauer gesagt die wohl von einigen Mitarbeitern des DSV aus dem Teilbereich Schwimmen im Teilbereich Leistungssport in der Öffentlichkeit über diverse Medien getätigten und dort unreflektiert wiedergegebenen Aussagen sehen wir mit Sorge. Sie schaden dem DSV in Gänze und Zeugen von mangelnder Loyalität gegenüber dem DSV und dem Schwimmsport insgesamt.
Dass der Schwimmsport in den letzten Wochen Schaden genommen hat, sehen alle Beteiligten. Die Verantwortung dafür niemand bei sich. Mit Claudia Boßmann kommt die Vizepräsidentin Finanzen im Deutschen Schwimmverband aus NRW. Dass ihr Landesverband durch diese Personalie sicherlich Einblick in die Finanzen des DSV habe, bestreitet NRW und schreibt dem Deutschlandfunk:
Wie 18 Millionen andere Menschen auch, kommt Claudia Boßmann aus Nordrhein-Westfalen und sie ist eines von 200.000 Mitgliedern in unseren Vereinen.
Schwimmvereinsmitglied Boßmann ist aber auch Geschäftsführerin des Bezirks Ruhrgebiet und Mitglied in der AG Finanzen im Landesverband NRW. Das schreibt dieser allerdings nicht. Erkennbar ist, hochrangige FunktionärInnen aus den mitgliederstärksten und damit mächtigsten Landesverbänden sitzen in Führungspositionen oder Gremien des Deutschen Schwimmverbandes und im Vorstand. Der wollte sich laut Präsident Troll mit Amtsantritt um den Breitensport kümmern, denn
wir sind zum damaligen Zeitpunkt Ende November davon ausgegangen, dass der Leistungssport in trockenen Tüchern ist. Da brauchen wir uns im Prinzip nicht drum kümmern. Und jetzt beschäftigt uns genau dieses Thema, was wir ausklammern wollten.
Für den aus Bundesmitteln finanzierten Leistungssport ist qua Stellenbeschreibung Sportdirektor Thomas Kuschilgen zuständig. Den hatte der neue Vorstand im Februar entlassen, die Gründe unklar. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen wirft Kuschilgen unter anderem Intransparenz bei den Finanzen vor, etwa eine nicht nachvollziehbare Rechnungslegung des außerordentlichen Haushalts, also den für den Leistungssport. Daher habe NRW bei der Mitgliederversammlung Ende November
einen Antrag auf Einführung einer transparenten und vollständigen kostenstellenbasierenden Haushaltsführung gestellt. Diesem Antrag wurde mit großer Mehrheit stattgegeben.
Nach Recherchen des Deutschlandfunks ist der Beschluss allerdings nicht satzungskonform und damit nichtig. Das steht jedoch nicht im Antwortschreiben des mitgliederstärksten Landesverbandes. DSV-Präsident Marco Troll, der angab, für den Breitensport zu stehen und die zweite Säule propagiert, wechselt nun in den Leistungssport, fährt in der neu geschaffenen Rolle als Teilmannschaftsleiter zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Ursprünglich war offenbar Vizepräsident Harald Walter in verantwortungsvoller Aufgabe für die Olympiareise vorgesehen. Hat eine gerichtliche Auseinandersetzung, die gerade in seinem bayerischen Schwimmverband stattfindet, das verhindert? Machtspiele, Eigeninteressen und umstrittene Personalentscheidungen. Was ist los im DSV?
Das fragt sich auch Antje Buschulte. Die ehemalige Schwimmweltmeisterin beobachtet immer noch das Geschehen in ihrem Verband, interessiert. Aktuell möchte sie ja in den Magdeburger Landtag, kandidiert für Bündnis 90 Die Grünen. Und sie wundert sich über die Unruhe beim Deutschen Schwimmverband angesichts der aktuellen Personalentscheidungen.
Also ehrlich gesagt, ich habe das ja auch nur aus der Zeitung. Das heißt, ganz tief blicken kann ich nicht. Es scheint mir aber doch recht konfus, was da passiert und erinnert mich stark daran, wie es mir früher selber immer ging im Deutschen Schwimmverband, gerade so vor den Höhepunkten. Da war immer irgendetwas, vielleicht nicht genau so wie jetzt, aber wir hatten immer Probleme, dass es unruhig wurde und dass es irgendwie auch dann immer zu Schlagzeilen führte.
Was fällt Ihnen da als erstes ein?
Ich glaube, Anzugdiskussion, also über das, was wir als Wettkampfanzüge tragen, das ist ein sehr subjektives Ding für Sportlerinnen und Sportler. Das fühlt sich für uns Schwimmer im Wasser so ähnlich an wie für die Skifahrer dann die Ski. Und dann hatte der DSV uns lange Zeit immer vorgeschrieben, was wir zu tragen hatten. Und dann gab es sogar, um uns alle zu überzeugen, irgendwelche tollen Reisen nach Monaco mit dem Ausrüster. Und das ging dann aber gar nicht mehr so sehr um die Leistung, sondern nur noch darum, dass alle diesen Anzug zu tragen hatten. Und dann gab es riesen Mannschaftssitzungen darüber und dann ging es um Vertragsstrafen und dies und das. Und sowas kochte dann immer kurz vorher hoch. Es wurde nie vorher ernsthaft geregelt. Mittlerweile haben viele dafür gekämpft, dass das freigegeben wird. Ist das auch so? Also das ist etwas, worum sich jetzt die Sportlerinnen und Sportler nicht mehr kümmern müssen. Aber das fällt mir so ein, so damals, dass wir das hatten.
Wie erklären Sie sich das, dass offenbar immer vor Großereignissen, wo ja eigentlich die Sportlerinnen und Sportler und auch das Trainerumfeld Ruhe brauchen, um sich konzentrieren zu können, dass genau dann immer solche Diskussionen, diesmal sind es Personalquerelen, hochkommen?
Naja, das muss man sicherlich auch im Einzelfall erklären, aber so ganz generell habe ich schon den Eindruck, dass der DSV halt nicht professionell genug aufgestellt ist, um damit umgehen zu können. Also weder mit den Medien noch mit den Anforderungen, die man intern hat. Das liegt daran, dass der Druck sich natürlich enorm erhöht vor den Olympischen Spielen. Das ist ja so ein Abschnitt einer 4-Jahres-Periode und danach werden ja auch Förderungen neu festgesetzt. Da geht es dann auch um finanzielle Dinge. Da erhöht sich auch der Druck für den Verband. Aber ein Verband muss eben so professionell sein, diesen Druck sich nicht anmerken zu lassen und das auch nicht weiterzugeben. Und das ist eben nie der Fall. Und was mir immer aufgefallen ist, ich meine, es ist ja auch schon eine Weile her, dass ich aktiv war, aber dass die Funktionäre im Verband dann ja auch nicht ruhig geblieben sind und eigentlich noch mehr Nervosität reingebracht haben. Und das ist dann immer ein Problem, wenn man sich nicht an denen orientiert, die sehr erfahren sind, was Olympische Spiele angeht. Also es gibt ja einige Trainer und Trainerinnen, die schon öfter da waren, die auch gute Athleten haben. Von denen geht eine gewisse Ruhe aus und das wurde nie genutzt vom Verband. Ja, es war immer so, oh Gott, Olympische Spiele. Und das darf natürlich nicht sein. Für einen Sportler ist das, oder eine Sportlerin ist das immer nur noch ein Wettkampf. Ja, es ist ein normaler Wettkampf. Natürlich soll man das drumherum genießen können, aber man muss da auch nicht zusätzlich etwas aufbauschen, was alle nervös macht.
Wie gehen Sie denn als Athlet, als Athletin damit dann um? Ist ein Ausblenden möglich?
Das hängt dann vom Einzelnen ab und vom Umfeld. Also ich hoffe stark, dass hier bei unseren Magdeburger Athleten, wo ich ja herkomme, dass die so ein tolles Umfeld haben und so professionell aufgestellt sind, dass sie das können. Ich hoffe auch, dass die Mannschaftsleitung, dass also dann direkt in der Schwimmmannschaft, dass es dann nicht zu elendig langen Sitzungen kommt, wo dann das eine und das andere thematisiert wird und man sich irgendwie positionieren muss und so. Das sind alles Dinge, die man eigentlich kurz vorher nicht haben kann. Also ich bin die Letzte, die sagt, dass Athleten nicht mündig sein sollen, also dass man nicht irgendwie auch die Athleten nach ihrer Meinung fragen muss. Aber es macht halt keinen Sinn, das kurz vorm Wettkampf zu machen. Da hat man wirklich tausend andere Dinge, auf die man sich zu konzentrieren hat. Hauptsächlich auf das, was man zu trainieren hat bis kurz vorher und dass man die Form hält und all diese Dinge. Das ist das Einzige, worum sich Athleten zu kümmern haben. Und ich finde, alle anderen haben sich unterzuordnen. Und da gehört auch der Verband dazu, dass er dann für die Athleten arbeitet und höchstmögliche Ruhe herstellt. Und wenn er das nicht kann, ja, dann ist er eben unprofessionell. Und das gehört dann da nicht hin. Schwimmen ist eine olympische Kernsportart. Und das wird dem irgendwie nicht gerecht.
Jetzt steht der Deutsche Schwimmverband gerade ohne Sportdirektor da und es ist gerade bekannt geworden, dass Lutz Buschko, der Bundestrainer Wasserspringen, in Tokio als Sportdirektor, als Interimssportdirektor fungieren soll. Haben Sie ihn in Ihrer aktiven Zeit selbst eigentlich noch kurz erlebt?
Ja, Lutz Buschko habe ich noch kurz erlebt. Ja, das ist vielleicht auch eine Lösung, die tragbar ist, weil Lutz Buschko Erfahrung hat.
Also Sie trauen ihm diese Aufgabe zu?
Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das bis zu den Olympischen Spielen. Das sollte dann erstmal in Ordnung gehen. Also ich hoffe ganz stark, dass man dann damit jetzt einen Schlussstrich zieht unter all diese Diskussionen vorher. Aber dann nicht vergisst, nach den Olympischen Spielen das alles aufzuarbeiten und langfristig tragbare Lösungen zu finden. Das ist ja auch manchmal so, dass man, je nachdem, wie es dann ausgeht, ne, wenn die Erfolge da sind, vor allen Dingen bei den Schwimmerinnen und Schwimmern, dann ist eventuell das so, dass man dann denken muss, nicht mehr zu sprechen. Also, dass man dann das alles irgendwie so liegen lässt. Und wenn es schlecht ist, naja, dann hat man wahrscheinlich deutlich die Möglichkeit, vieles aufzuarbeiten. Aber ja, das wäre schon schön. Ich fand aber, das muss ich jetzt doch nochmal sagen, den Umgang, also das, was in die Medien gedrungen ist mit Michael Groß, das fand ich ganz unprofessionell, um dieses Wort zum 100. Mal zu benutzen. Aber es kann doch nicht sein, dass es da keine ordentliche Pressemeldung gibt und dass das nicht irgendwie abgestimmt und zusammen nach draußen gebracht wird, sodass keine Seite beschädigt wird. Also es klang schon irgendwie nicht schön. Deutscher Schwimmverband lehnt Michael Groß ab. Also ich meine, das ist einer unserer größten Athleten, ja. Also das klingt schon so ein bisschen wie eine Watsche und das darf eigentlich nicht sein.
Sie hätten ihn gerne als Sportdirektor gesehen?
Also ich hätte ihm das zugetraut, das zu machen zu den Olympischen Spielen. Ich hätte ihm auch zugetraut, integrierend zu wirken, was die 4 Sportarten angeht oder 3, glaube ich, bei den Olympischen Spielen. Ja, es ist ja nicht nur Schwimmen, es ist ja auch Wasserball und Wasserspringen. Das hätte ich ihm durchaus zugetraut. Aber ich kenne natürlich auch die Hintergründe nicht. Ich weiß auch nicht, was da finanziell am Laufen ist und was der DSV da gemacht hat. Aber es ist halt einfach unerklärt geblieben. Und das ist etwas, was ich finde, was man mit so einem großen Namen, eigenen Namen für den Deutschen Schwimmverband nicht machen darf.
Wie ist das denn, Frau Busch-Schulte, wenn ein Verbandspräsident Troll als jetzt Teilmannschaftsleiter das Schwimmteam in Tokio führt oder führen soll?
Also das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich kenne Herrn Troll als Kampfrichter, war mal sympathisch, aber ich kenne seine Fähigkeiten als Präsidenten, kann ich nicht einschätzen. Bis jetzt, sagen wir mal so, das mit der Außendarstellung hat jetzt nicht so super geklappt. Wichtig ist, dass das fair und im Hintergrund bleibt. Ich meine, was die Mannschaftsleitung macht, das muss eben so sein, dass alles klappt.
Sagt die ehemalige Schwimmweltmeisterin Antje Busch-Schulte über die Unruhen und deren Auswirkungen im Deutschen Schwimmverband. Wir haben heute Nachmittag miteinander gesprochen und Borussia Mönchengladbach gewinnt 5:0 gegen Arminia Bielefeld. Der Bericht dazu kommt gleich. Lange Zeit führte der Frauenradsport ein Schattendasein. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Rennen und die Rennställe sind professioneller geworden. Die Anbindung an Männerrennen wie das Amstel Gold Race unter der Woche oder das heutige Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich sorgen für größere Aufmerksamkeit. Und das bedeutet auch, Frauen haben mehr Jobs in dem Metier. Tom Mustroff hat sie gesprochen.
Die Britin Cherry Pridham ist die erste sportliche Leiterin in einem Rennstall der World Tour der männlichen Radprofis. Seit Montag bestimmt sie für den israelischen Rennstall Israel Startup Nation die Renntaktik für den vierfachen Toursieger Chris Froome. Für sie fühlt sich das ganz normal an.
Ich habe immer gesagt, ich sehe mich nicht als weiblichen sportlichen Leiter, sondern bin sportlicher Leiter wie alle meine Kollegen. Ich denke, ich bin gut genug für den Job. Und wenn jemand genug ist für einen Job, jeden Alltagsjob überhaupt, dann ist nicht wichtig, wer du bist.
Pridham war früher selbst Profifahrerin. Nach der aktiven Karriere managte sie aber ausschließlich Männerteams. 8 Jahre lang war sie sogar Eignerin eines Männerrennstalls auf Continental-Niveau. Auch das als erste Frau.
Ich wurde als vieles bezeichnet, als Wegbereiterin, als Pionierin, als Glaswanddurchbrecherin. Die erste Frau, die dies macht, die erste Frau, die das macht. Und ja, ich bin eine Frau und ich bin sehr stolz darauf. Und die Bedeutung, die dem Ganzen beigemessen wird, die ganze mediale Aufmerksamkeit, hat mir klargemacht, dass ich auch Verantwortung trage.
Blickt Pridham auf die vergangenen Jahre zurück. Sie sieht sich auch als Beispiel dafür, dass sich Frauen in der Männerbastion Radsport durchsetzen können.
Ja, ich habe das getan. Und selbst wenn ich das getan habe, ohne mir dessen Bedeutung bewusst zu sein, so kann ich die Erfahrung weitergeben, dass es möglich ist. Alles ist möglich. Ich sage da klipp und klar, wenn du die Eier hast, das zu tun, dann machst du das. Du träumst groß, du riskierst was oder du verpasst die Gelegenheit.
Doch sie musste auch Hindernisse überwinden und mit Vorurteilen kämpfen. Nicht direkt im Radsport, dafür aber in der Wirtschaft. Zum Beispiel bei Geschäftstreffen oder Essen, die sie als Teambesitzerin mit potenziellen Sponsoren und Geschäftspartnern hatte. Sportliche Leiterin ist auch Ina Joko Teutenberg. Auch sie macht den Job schon länger. Nach ihrer aktiven Laufbahn arbeitete sie zunächst beim US-amerikanischen Radsportverband, kümmerte sich um Frauen, aber auch um den männlichen Nachwuchs und arbeitete später beim Frauenrennstall Rally Cycling. Seit 2019 ist sie sportliche Leiterin bei Trek Segafredo, dem Frauenteam des gleichnamigen World Tour Rennstalls. Ihr Tätigkeitsfeld beschreibt sie so:
Man muss organisieren können, man muss mit Menschen umgehen können, man muss leiten können. Ja, und dann muss man ein bisschen Rennverständnis haben, würde ich mal sagen. Autofahren sollte man auch können, das wäre ganz hilfreich hinten in der Karawane.
Keine Zauberdinge also. Dennoch werden aktuell 7 der 9 Rennställe der Women World Tour, der obersten Rennserie im Frauenradsport, von Männern geführt. Nur Trexeger Fredo hat zwei sportliche Leiterinnen, neben Ina Joko Teutenberg noch die Italienerin Giorgia Bronzini. Team Ale BTC Ljubljana gehört sogar einer Frau, der Italienerin Alessia Piccolo. Beim deutschen Team Canyon SRAM ist die Australierin Beth Luria immerhin als eine sportliche Leiterin dabei. Das war es dann aber auch schon. Eine prinzipielle Benachteiligung von Frauen sieht Teutenberg aber nicht. In ihrer aktiven Zeit hatte auch sie bereits sportliche Leiterinnen. Und ihren eigenen Weg sieht sie nicht als sonderlich dornenreich an.
Ich glaube nicht, das war mühsam. Ich glaube, das ist einfach manchmal, dass manche Frauen vielleicht nicht weitermachen wollen, weil sie einfach auch nicht mehr reisen wollen. Viele wollen nach der Karriere Kinder kriegen. Dann ist eben so ein Job unterwegs eben auch manchmal kompliziert.
Für Frauen sollten aber weitere Anreize da sein, in Form von bezahlten Jobs zum Beispiel. Da konstatiert Ina Joko Teutenberg eine positive Tendenz.
Das Gute ist ja, dass jetzt der Frauenradsport mehr und mehr professionell wird. Dadurch gibt es eben auch viel mehr, sag ich mal, Jobmöglichkeiten für Frauen, dann eben da auch weiterzumachen, wenn sie es machen möchten.
Nur, häufig werden sie dafür schlechter entlohnt als ihre männlichen Pendants, die gleiche Arbeit verrichten. Ob es einen solchen Gender Pay Gap auch in ihrem Rennstall gibt, kann Teutenberg nicht sagen.
Weiß ich nicht. Also ich würde eher mal sagen, wie viele Tage arbeiten wir, für wie viele Tage werden wir bezahlt, wie viel Arbeitserfahrung habe ich. Das gehört auch alles noch dazu, wie beim normalen Job. Also ich kann mich nicht über mein Gehalt beschweren.
Einen Aufwärtstrend im Frauenradsport und verbesserte Chancen für Frauen beobachtet auch Iris Lappendahl, Chefin der Fahrerinnengewerkschaft Cyclists Alliance.
Das ist schon eine gute Entwicklung, dass die Karrieremöglichkeiten sich langsam entwickeln im Frauenradsport.
Slappendahl, deren Organisation 180 Profifahrerinnen vertritt, strebt aber noch mehr an.
Wir als Cyclist Alliance wollen auch einen generellen Kulturwandel im Sport. Das meint nicht nur, dass es mehr Frauen im Sport geben sollte, sondern auch, dass Frauen ihre Erfahrungen in den Sport zurückgeben und ihn verbessern.
Daran würden die Frauen mit zahlreichen Initiativen arbeiten. Ein wichtiges Feld dabei, die Sicherheit bei Rennen.
Wir haben eine Gruppe von Teambotschafterinnen. Jeden Monat schicken wir eine kurze Umfrage an jedes Team. Jedes Team hat eine Person, die sich darum kümmert. Wir fragen dort nach Sicherheitsproblemen bei jedem Rennen, das in diesem Monat stattfand, und geben so den Veranstaltern und auch der UCI ein Feedback.
Seit mehr als einem Jahr werden diese Abfragen durchgeführt. Der Weltradsportverband UCI kündigte hingegen erst in diesem Frühjahr an, mit einer eigenen Datensammlung zu Sicherheitsproblemen beginnen zu wollen. Die Frauen als Pionierinnen. Vielleicht ja ein erstes Anzeichen für den beginnenden Kulturwandel.
Und Radprofi Maximilian Schachmann hat beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich den 9. Platz belegt. Der Berliner erreichte 9 Sekunden hinter Tadej Pogacar aus Slowenien das Ziel. Und zu guter Letzt bleibt noch das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bielefeld. Daniel Neuhaus.
Über weite Strecken war das ein Klassenunterschied, dieses Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld. Schon früh entschieden war die Partie, weil die Gladbacher ernst machten und mit ihren ersten Gelegenheiten dann auch in Führung gingen. In der 6. Minute Embolo mit dem 1:0, das war der erste Torschuss. Und nur wenige Minuten später Thüram mit dem zweiten Treffer nach einer Viertelstunde. Und wieder nur wenige Minuten später erhöhte Ben Sebaini mit einem Handelfmeter auf 3:0. Die Bielefelder kamen nie richtig in die Partie. Es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, in der sie selbst ein Tor erzielen konnten, das aber nicht taten. Und dann kamen wieder die Gladbacher Embolo und Player. Am Ende 5:0 verdient. Gladbach klopft doch noch, zumindest schon mal wieder leise, ans Tor zur Europa League an. Und Arminia Bielefeld wird mit so einer Leistung Probleme haben, die Klasse zu halten. Gladbach schlägt Bielefeld mit 5:0.
Das war der Sport an diesem Samstag. Ich bin Astrid Travol und sage fürs ganze Team Danke fürs Zuhören.